Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Ein verlotterter Landsitz in Kampanien, auf dem ein römischer Kaiser namens Romulus zufrieden Hühner züchtet, während seine gesamte Entourage ihn anfleht, dem Einmarsch der Germanen Einhalt zu gebieten. Das ist sehr grob umrissen der Inhalt der Komödie Romulus der Große von Friedrich Dürrenmatt. Der Dichter nennt sein Stück in vier Akten eine ungeschichtliche historische Komödie. Mit den tatsächlichen historischen Fakten nimmt er es nicht genau. Der echte Romulus Augustus war bei seiner Absetzung nicht einmal volljährig. Dieser Kaiser Romulus jedenfalls glänzt durch Tatenlosigkeit. Oliver Firit spielt die Titelrolle. Olli, wir erleben dich als Kaiser Romulus einen einzigen Tag lang, vom Morgen des 15. bis zum Morgen des 16. März 476 nach Christi Geburt. Da geht das römische Reich den Bach runter. Liegt das daran, dass der Kaiser sich auf seinem Landsitz in Kampanien vor allem für Hühner und Essen und Spargelwein interessiert, wie seine Frau es ihm immer vorhält?
Ja, so ein bisschen liegt das daran. Also er unternimmt zumindest nichts Ordentliches im Sinne von Regieren, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die vielleicht die anstürmenden Germanen aufhalten könnte oder irgendwas verhindern könnte, was so kommt. Also entweder, man weiß es nicht, will er es nicht, kann er es nicht, sieht das nicht, ist er unfähig, zu dumm, zu naiv oder zu sehr eben an anderen Sachen interessiert oder zu dekadent oder so, das weiß man noch nicht so richtig.
Zumindest ein bisschen mehr werden Sie wissen, wenn Sie diesen Podcast anhören. Neben Olli Firit und Schauspielerin Sarah Finkel spreche ich auch mit dem Regisseur Gustav Rueb und mit Bühnenbildner Florian Barth. Damit herzlich willkommen zu Folge 89 der Hörbühne, dem Podcast vom Theater Heilbronn. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse. Mein Name ist Katja Schlonski. Und ein paar szenische Höreindrücke habe ich Ihnen auch wieder mitgebracht. Hier Kaiser Romulus im Gespräch mit seinem Kammerdiener Achilles, gespielt von Stefan Eichberg.
Salve, Cäsar.
Salve. Sind heute die Iden des März?
Zu Befehl, Majestät, die Iden des März.
Ein historisches Datum. Nach dem Gesetz sind an diesem Tage die Beamten und Angestellten meines Reiches zu besolden. Ein alter Aberglaube, um die Ermordung des Kaisers zu verhindern. Hol den Finanzminister.
Geflüchtet? Mit der Staatskasse, mein Kaiser.
Warum? Es war ja nichts drin.
Er hofft auf diese Weise, den allgemeinen Bankrott der staatlichen Finanzen zu verschleiern.
Ein kluger Mann. Wer einen großen Skandal verheimlichen will, inszeniert am besten einen kleinen. Das Morgenessen.
Das Frühstück.
Das Morgenessen. Was in meinem Hause klassisches Latein ist, bestimme ich.
Morgenessen, so sagt man in der Schweiz, wenn es um das Frühstück geht. Regisseur Gustav Rueb, seinerseits Schweizer, kennt den Hintergrund.
Das ist ja ein zweierlei Witz. Der eine Witz ist ein netter, schweizerisch netter Witz, der darauf basiert, dass sein Verleger und sein Lektor, die wollten ihm diesen Helvetismus streichen. Und er hat halt gesagt, nein, das möchte ich drin behalten. Und da, so kam der Witz. Und andererseits rekurriert es halt eben auf diesen schrecklichen Satz von Karl Lueger, dem Bürgermeister Ende des 19. Jahrhunderts in Wien, antisemitischer Bürgermeister, der diesen Satz gesagt hat, was ein echter Jud ist, bestimme ich. Also das ist so eine Form von Hintersinn und Bösartigkeit, die da drin steckt. Und das muss man aber natürlich auch wissen, um das wirklich zu verstehen.
Gustav Rueb führt die Regie bei Romulus der Große. Könnte das sein, dass du als Schweizer da nochmal einen ganz speziellen Zugang hast?
Ich kenne den zumindest schon sehr lange und das ist mein dritter Dürrenmatt, den ich inszeniert habe. Und ich mag diesen so ein bisschen verschrobenen Humor von dem Dürrenmatt ganz gerne, der ja jetzt, sagen wir mal, so vielleicht so ein bisschen hintersinniger ist als vielleicht deutscher Humor und der natürlich mit gewissen Themen spielt, die auch ein bisschen schweizerisch sind. Mir gefällt er ja auch vor allem, weil er so ein toller Maler und Zeichner war. Der hat wirklich, das ist auch nicht so bekannt, aber da gibt es zum Beispiel ein ganzes Du, was nur davon handelt, wie er gemalt und gezeichnet hat. Er ist natürlich, in der Schweiz wächst man so ein bisschen damit auf und auch mit diesem, der Kritiker der Politik der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Die waren ja lange, galten ja Frisch und Dürrenmatt so ein bisschen als Vaterlandsverräter und so weiter. Und dann hat irgendwann so diese Klassifizierung eingesetzt von diesen Autoren und die tut den ja dann oft auch nicht so richtig gut. Und schon in der Schule, als ich in die Schule gegangen bin, wollte man so mit Dürrenmatt und Frisch und so und irgendwie nicht viel zu tun haben. Das waren so ein bisschen diese ollen Onkels und so weiter, die da immer ein bisschen moralisiert haben. Und dieses Moralisieren finde ich interessanterweise jetzt wieder interessanter, weil wir einfach wieder in einer Zeit leben, die wirklich auch einfach hochproblematisch ist. Und da greifen diese Texte von jemandem, der versucht, irgendwie über das Gute im Menschen etwas zu schreiben, was aber trotzdem Humor hat, da greifen die wieder ganz interessant. Und darum finde ich jetzt gerade auch ein Stück wie Romulus, was ja lange nicht gespielt wurde, hat ja so ein bisschen eine Renaissance. Und das hat natürlich mit dem Inhalt des Stückes zu tun.
Hast du eine Erklärung, warum das so lange nicht gespielt wurde? Also Besuch der alten Dame oder die Physiker, das ist ja alles hoch und runter immer wieder gespielt worden.
Es hat natürlich so die Gefahr des Albernen und die Gefahr des Satirischen, was so ein bisschen harmlos ist. Und das ist in dem Stück so ein bisschen drin. Jetzt sind wir aber natürlich in einer Zeit, in der, und das beschreibt der Dürrenmatt ja eigentlich so gut, dass die wieder so, sagen wir, politisch so hoch tragisch ist eigentlich, was wir gerade erleben weltweit mit, ich sag mal, Zuwachs an autoritären Regimen und so weiter, dass dieser Humorumgang damit und dieses satirische Moment, was der da drin hat, dass das halt eigentlich eine sehr gute Möglichkeit ist, sich mit diesem Wahnsinn zu beschäftigen, der da gerade wieder politisch abgeht.
Zurück zum Morgenessen des Romulus. Dazu serviert ihm sein Diener gewöhnlich hartgekochte Eier, gelegt von Hennen mit kaiserlichen Namen. Und auch Germanenfürst Odoaker wird zum Federvieh.
Oh. Augustus hat nichts gelegt?
Nichts, mein Kaiser.
Tiberius?
Die Julia, nichts.
Die Flavia?
Domitian, doch von dem wünschen Majestät absolut kein Ei zu verspeisen.
Ja, Domitian war ein schlechter Kaiser. Er kann Eier legen, so viel er will, ich werde sie nicht essen. Von wem ist dieses Ei?
Wie gewöhnlich von Marc Aurel.
Eine brave Henne. Die anderen Kaiser sind nichts wert. Hat sonst noch jemand gelegt?
Odoaker.
Oh, sieh mal.
Zwei Eier.
Enorm. Und mein Feldherr Orestes, der diesen Germanenfürsten besiegen soll?
Nichts.
Nichts. Ich habe nie viel von ihm gehalten. Ich möchte ihn heute Abend mit Kastanien gefüllt auf meinem Tische sehen.
Sehr wohl, Majestät.
Und von der Henne meines Namens weißt du mir nichts zu berichten?
Sie ist das edelste und begabteste Tier, das wir besitzen. Ein Spitzenprodukt römischer Geflügelzucht.
Aber legt es, das edle Tier?
Fast, Majestät.
Fast? Was soll das heißen, fast? Entweder legt ein Huhn oder es legt nicht.
Noch nicht, Majestät.
Ach, überhaupt nicht. Wer nichts taugt, taugt in der Pfanne.
Wie viele hartgekochte Eier mit hochtrabenden kaiserlichen Namen musst du eigentlich während der Vorstellung essen?
Am Ende des Tages 4. Ja, also ich bin dann gut mit Eiweiß gefüllt.
Und dein Verhältnis zu Hühnern, hat sich das eigentlich mit der Arbeit am Romulus grundlegend verändert? Also auf dem Bild in der Vorschau sieht man dich mit einem Huhn auf dem Arm.
Ja, das war schön. Also wir haben jetzt in der Inszenierung keine echten Hühner, aber für das Vorschaubild haben wir in der Tat, waren wir auf einer Hühnerfarm oder auf einem Biobauernhof. Und ich hatte vorher gar keine Beziehung zu Hühnern, außer dass ich schon Eier gegessen habe und wusste, dass es Hühner gibt. Das war schön, weil es doch was Besonderes ist, solchen Tieren mal zu begegnen. Und ich durfte die dann einfach so von mir aus hochheben. Ich dachte, es gibt mir jemand so einen Huhn in die Hand. Aber nee, Hühner haben entschieden, wer sich hochheben lassen möchte und wer nicht. Es ist viel, viel leichter und viel schmächtiger, so ein Huhn, als man denkt, weil die plustern sich so auf. Und wenn man so anfasst, denkt man so, oh nee, mach nichts kaputt. Und in der Vorstellung haben wir ganz besondere Hühner in der Inszenierung, die ich aber auch inzwischen sehr lieb gewonnen habe, muss ich sagen. Die sind sehr süß und man mag sie.
Zunächst möchte ich den Regisseur fragen, was für ihn diesen Romulus, dieses Dürrenmatt-Stück auszeichnet.
Ich finde, erstens ist das Sujet des römischen Imperiums ein sehr dankbares, ein sehr lustiges, eines, was auch interessanterweise komplett im Bewusstsein der Menschen drin ist, durch Asterix und Obelix, durch alle möglichen Filme, durch dieses ganze Genre des Sandalenfilms. Und irgendwie wissen wir so viel über das Römische Reich, absurderweise. Und nur wenn wir schon mal in Rom im Urlaub waren, da stolpert man ständig über irgendwas und man hat so einen Spaß daran, vielleicht diese römischen Zahlen zu entziffern und so weiter. Da gibt es so eine Art zweite Ebene von diesem Römischen Reich, woran wir Spaß haben. Es gibt ja diesen Ausspruch, dass Männer jeden Tag einmal ans Römische Reich denken. Also da ist so viel so Kulturhistorisches da drin, was auch lustig ist. Und gleichzeitig gibt es aber eben diese Ebene, dass sich dieses Stück so ganz klar gegen Totalitarismus wendet, gegen jede Form von Totalitarismus, der jetzt wieder ein Thema ist. Und jetzt gibt es, finde ich, eine neue Ebene, die da drin ist, die jetzt gerade, finde ich, zum Tragen kommt, dass wir ja im sogenannten Westen ja so das Gefühl bekommen, dass wir in unserer Entwicklung, in unserer gesellschaftlichen Entwicklung an irgendeine Form von Ende kommen. Wir reden über Zeitenwenden, wir reden über all solche Dinge. Und dieses Stück thematisiert, dass etwas untergeht und dass etwas, was untergeht, dass es vielleicht gar nicht immer schlimm ist, wenn es untergeht, sondern dass es vielleicht auch mal etwas braucht, dass etwas irgendwie verschwindet und sich neue Dinge etablieren. Und jetzt ist die Frage, was für Dinge? Greift da jetzt sozusagen der Totalitarismus rein in dieses Vakuum? Oder kriegen wir eine andere Form hin, eine Entwicklung, die gerade sozusagen zu einem Ende zu kommen scheint, da etwas Neues daraus zu machen?
Also im Grunde ist es das Stück der Zeit.
Absolut, es ist total das Stück der Zeit. Und das Ganze aber mit einem extrem lustigen, bösen Humor, aber auch mit einer Ernsthaftigkeit. Also ich will es gar nicht nur, dass es so eindeutig nur eine krachige Komödie ist, sondern es soll schon auch eine Auseinandersetzung sein, auch mit unserem Lebensstil vielleicht.
Und welche Herausforderungen birgt das Stück für den Hauptdarsteller?
Gerade der Beginn des Stückes, da passiert sehr, sehr viel. Eine große, im Moment technische Herausforderung ist einfach, alles im Griff zu behalten und sich nicht von einer Panik des Hofstaats drumherum anstecken zu lassen, sondern dass der weiter in seiner Ruhe bleibt. Und irgendwann ändert sich dann aber auch mal das Verhalten von ihm. Und das ist, sag ich mal, neben einer Herausforderung auch der Spaß des Ganzen, dass man sozusagen verschiedene Seiten des Menschen zeigen kann oder offenbaren kann, dass er halt nicht nur der dekadente, was sagst du, was sagt meine Frau über mich?
Ich sage, der Satiriker, der ewig verfressene Hans Wurst, das meinst du, oder?
Also, dass er eben nicht nur so ein peinlicher Hans Wurst ist, sondern dass er am Ende des Tages er schon weiß, was er da tut und eine Ernsthaftigkeit dahinter hat. Auch wenn die Mittel, die er benutzt, bestimmt auch für eine gewisse Gemütlichkeit oder Faulheit des Menschen an sich, dieses Kaisers, stehen und dass ihm das vielleicht zugutekommt, dass er damit handeln kann, mit dieser Verhaltensweise, aber dass es halt für eine größere, bessere Sache ist.
Das fragt man sich als Zuschauer ja relativ schnell. Spielt er da 20 Jahre lang den Hans Wurst und es kommt ihm keiner auf die Schliche?
Vor allen Dingen fragt man sich, warum machen eigentlich drumherum alle mit? Das fragt man sich ja manchmal. Ne? Kann ein Dödel den Hanswurst spielen und drumherum gibt es einen ganzen Hofstaat, der diesen Mist mitmacht? Das ist eher so die Frage. Ne? Also entweder glauben alle auch daran, aber das ist ja scheinbar nicht der Fall. Aber es dauert lange, bis es zum Kaisermord kommen soll.
Beschreib dich doch mal selber in der Rolle.
Auch eigentlich würde ich sagen, ist kein schlechter Mensch. Vielleicht ein bisschen exzentrisch, eigentlich ein gemütlicher Kaiser. Ich glaube, mit dem kann man reden, wenn man über die richtigen Dinge redet. Aber er ist halt auch ein liebender Vater. Das finde ich mal ganz schön. Das ist, finde ich, eine der wenigen großen Theaterstücke oder sowas, die ich jetzt mal erlebt habe, wo es auch um Sachen von Heiraten geht, wo aber mal ein Vater für sein Kind kämpft, dass es eben nicht irgendwie aus politischen Gründen heiraten soll, sondern aus Liebe. Und das finde ich ist auch eine ganz schöne Verhaltensweise an ihm. Also ich finde, eigentlich ist er ein ganz guter Kerl. Ob er jetzt unbedingt der perfekte Kaiser ist, kann man drüber streiten, aber am Ende des Tages ja wahrscheinlich dann doch.
Eine zentrale Rolle im Stück spielt Emilian, ein römischer Dichter, der 3 Jahre in germanischer Gefangenschaft verbracht hat und dort gefoltert und entehrt wurde. Als Verlobter von Romulus' Tochter Rhea zeigt er sich bei seiner Rückkehr als glühender Patriot, der seinen Patriotismus schließlich auch über seine Liebe stellt. Hören Sie Richard Feist als Emilian und Sophie Maria Schirible als Kaisertochter Rhea.
Du wirst mich niemals mehr erkennen. Ich komme aus germanischer Gefangenschaft zurück.
3 Jahre habe ich auf dich gewartet.
In germanischer Gefangenschaft sind 3 Jahre eine Ewigkeit. So lange soll man nicht auf einen Menschen warten.
Nun bist du da. Komm jetzt zu mir in das Haus meines Vaters.
Die Germanen kommen.
Wir wissen es.
Dann geh und nimm eine Waffe.
Wir können nicht mehr kämpfen. Das römische Heer ist geschlagen. Wir besitzen keine Soldaten mehr.
Geh! Nimm eine Waffe!
Aber das ist doch sinnlos, Emilian. Wir müssen uns den Germanen ergeben.
Ich musste mich vor 3 Jahren den Germanen ergeben. Was haben sie aus mir gemacht? Geh! Nimm eine Waffe!
Rhea ist schließlich bereit, fürs Vaterland den betuchten Hosenfabrikanten Cäsar Rupf zu heiraten. Dieser macht das zur Bedingung, um die Germanen mit viel Geld zur Aufgabe zu bewegen. Allein der liebende Vater, Romulus, ist dagegen.
So liebst du Emilian nicht mehr, auf den du gewartet hast?
Doch, mein Vater.
Aber nicht mehr so sehr wie früher. Du liebst ihn nicht mehr so sehr, wie du ihn einst geliebt hast.
Ich liebe ihn. Mehr als mein Leben.
Ja, dann sprich von Emilian. Wenn du ihn liebst, dann ist er wichtiger als so ein verlottertes Imperium.
Lass mich den Cäsar Rupf heiraten.
Der Rupf, mein Kind, ist mir zwar sympathisch, weil er reich ist, aber er stellt unannehmbare Bedingungen.
Er wird Rom retten?
Ja, genau, eben das ist es, was ihn mir so unheimlich macht. Ein Hosenfabrikant, ein Milliardär, der den römischen Staat retten will, muss wahnsinnig sein.
Es gibt keinen anderen Weg mehr, das Vaterland zu retten.
Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Es gibt keinen anderen Weg mehr. Das Vaterland ist nur noch mit Geld zu retten oder es ist verloren. Wir müssen zwischen einem katastrophalen Kapitalismus und einer kapitalen Katastrophe wählen. Aber du kannst diesen Cäsar Rupf nicht heiraten. Du liebst Emilian.
Ein Schelm, der da keine Parallelen zum Heute sieht. Und dann ist da noch die Kaisergemahlin Julia, gespielt von Sarah Finkel.
Romulus, du sprichst jetzt sofort mit Rhea.
Was soll ich denn mit Rhea reden, liebe Frau?
Sie wird sofort diesen Cäsar Rupf heiraten.
Das römische Imperium verkaufe ich ihm auf der Stelle für eine Handvoll Sesterzen. Aber es fällt mir nicht ein, meine Tochter zu verschachern.
Rhea wird sich freiwillig für das Imperium opfern.
Wir haben durch die Jahrhunderte hindurch so viel dem Staat geopfert, dass es jetzt Zeit ist, dass sich der Staat einmal für uns opfert.
Romulus, man nennt mich Julia die Landesmutter und ich bin stolz auf diesen Ehrentitel. Und nun will ich auch als Landesmutter zu dir reden. Du sitzt den ganzen Tag beim Frühstück. Du interessierst dich nur für deine Hühner. Du empfängst den Eilboten nicht. Du weigerst dich, das Land zu mobilisieren. Du ziehst nicht gegen den Feind. Du willst deine Tochter nicht dem geben, der uns alleine retten kann. Was willst du eigentlich?
Ich möchte die Weltgeschichte nicht stören, liebe Frau.
Dann schäme ich mich, deine Frau zu sein.
Sarah Finkel erleben wir in einer Doppelrolle. Sie spielt auch den Germanenfürst Odoaker. Zunächst zu Julia, der Landesmutter, Tochter des Valentinianus und einer Sklavin. Was ist das für eine?
Die beiden wurden verheiratet. Das ist nicht, also es ist nicht, glaube ich nicht, dass sie sich dazu entschieden hat. Die wäre sonst einfach in der Gosse gelandet, als Tochter einer Sklavin, trotz kaiserlichem Vater. Und die ist auch nicht machtbesessen, die ist stolz. Die hat einen wahnsinnigen Stolz und einen wahnsinnigen Ehrgeiz. Und ich halte ihr das ja zugute, weil sie ihn nicht ausspielt, sondern eigentlich wie das warnende, die warnende Furie im Hintergrund immer steht und sagt, dir geht dein Reich flöten, du verlierst deinen Kopf, du wirst uns alle ins Grab bringen. Und sie hat recht. Also sie hat mit dem, was sie sagt, sehr, sehr, sehr recht. Und sie versteht nicht, was er tut, versteht aber, was die Konsequenzen sind. Und ich glaube, die Frau wird ganz oft auch in anderen Inszenierungen als sehr hysterisch und sehr bösartig dargestellt. Das ist sie nicht. Die hat das Herz eigentlich auch am rechten Fleck. Sie versucht einfach das, was ihre Aufgabe ist, weiterhin zu tun, nämlich ein Land zu regieren.
Und was tut sie tatsächlich als Landesmutter?
Sie warnt. Sie steht die ganze Zeit daneben und warnt. Sie warnt bei jedem Eintritt jeder neuen Figur. Sie sagt bei jedem Auftritt, mach jetzt, empfange den Eilboten, hör dir an, was die Leute zu sagen haben. Mobilisiere deine Truppen, tu irgendetwas. Sie selbst kann ja nichts tun.
Wie ist denn letztendlich das Verhältnis zwischen den beiden? Also man hat nicht das Gefühl, dass da in irgendeiner Weise Liebe im Spiel ist.
Die akzeptieren sich. Die haben sich 20 Jahre lang akzeptiert. Die haben sich bestimmt auch nicht schlecht behandelt. Die haben existiert nebeneinander und das war eine Notwendigkeit. Die haben einander gebraucht.
Ganz anders und im Grunde auch überraschend hat Dürrenmatt die Rolle des Odoaker angelegt. Dieser Germanenfürst entspricht ja nicht dem landläufigen Bild. Daraus ergibt sich eben dann auch für Romulus ein Problem. Also der ist nicht so böse und blutrünstig, wie er denkt. Das ist witzig zunächst für die Betrachter, denn Odoaker will ihn partout nicht umbringen und unterwirft sich ihm sogar. Er wendet sich auch gegen Krieg und Gewalt. Wie viel ist da Witz und wie viel ist dann letztendlich doch auch Tragik?
Ich finde den Mann relativ gefährlich, ehrlich gesagt. Also der ist gar nicht so lustig. Der ist wahnsinnig intelligent. Also die Komik liegt, glaube ich, da am Schluss, wie bei Dürrenmatt oft, in der Dystopie, die er erzeugen möchte. Und es ist so wunderbar absurd dystopisch. Es stehen sich zwei Menschen gegenüber, die eigentlich das Beste für die Menschheit wollen würden und gefangen sind in einem System, aus dem sie nicht aussteigen können und ihren Weg versuchen auszusteigen. Ich finde es ganz schwer von außen zu betrachten, ob das Ding jetzt am Schluss witzig wird oder nicht.
Es sind ja im Grunde zwei Menschen, die dieselbe Weltsicht haben.
Im Grunde genommen, ja. Sie haben zwei komplett unterschiedliche Ausgangspunkte. Der eine flieht vor dem Fanatismus seines eigenen Staates. Der andere sieht die zerstörerische Kraft, die dieser riesige Komplex des Römischen Reiches hat, des Weströmischen Reiches. Sie kommen aus unterschiedlichen Situationen, aber sie wollen das Gleiche. Sie wollen Frieden. Oder zumindest eine Form der Ruhe.
Ist es für dich als Schauspielerin eigentlich spannend, so zwei komplett unterschiedliche Rollen in einem Stück zu spielen?
Total, vor allem, weil mich die Besetzung selbst überrascht hat. Also den Odoaka mit einer Frau zu besetzen, ist eine sehr, sehr schöne Situation. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Kolleginnen von mir jemals die Möglichkeit kriegen, einen Germanenfürst zu spielen. Nun, wer mich kennt, weiß auch, ich bin nur 1,60 groß und sehe jetzt nicht unbedingt aus wie der größte Germane. Macht sehr viel Spaß, ist auch das, was, glaube ich, jedem Schauspieler immer das Herz höher schlagen lässt, wenn man weiß, so, da ist viel Wechsel drin, da passiert viel.
Ja, es passiert viel und ich will Ihnen hier gar keine chronologische Inhaltsangabe liefern. Dürrenmatt hat sein Stück, das 1949 uraufgeführt wurde, bis in die 80er Jahre hinein immer wieder überarbeitet. Das ist nachvollziehbar für Gustav Ruhb, der seinerseits anmerkt:
Wir haben sowieso an dem Stück sehr viel noch rumgeschraubt. Ich sag mal, so ein bisschen Verstaubtheiten, Antiquiertheiten eliminiert und versucht, durch zeitgenössischere Assoziationsräume sozusagen zu ersetzen.
Er hat es eine ungeschichtliche historische Komödie genannt in 4 Akten. Wie viel geschichtliches Wissen brauchen die Zuschauerinnen und Zuschauer denn überhaupt, um das Stück zu verstehen? Du hast gesagt, über das alte Rom wissen wir ja sowieso alle so ganz viel.
Man sollte wahrscheinlich wissen, dass Rom über Jahrhunderte von den Germanen bedroht war, dass die römischen Legionen in Germanien, also bei uns sozusagen, gegeneinander gekämpft haben. Das sollte man irgendwie so halbwegs wissen. Man sollte wissen, dass da natürlich eine Hochkultur zusammengebrochen ist. Und danach kam finsteres Mittelalter, das sozusagen ja auch ein Übergang stattfindet von einer anderen Religion zu einem Frühchristentum und so weiter. Wenn man das so ungefähr weiß, ist man schon ganz gut dabei, dass da sozusagen eine hochzivilisierte, auch technisierte Gesellschaft auch am Ende einer Entwicklung angelangt ist, die sich sozusagen auch dann in sich pervertiert hat und so dadurch auch zusammengebrochen ist. Nicht nur dadurch, dass Germanen von außen ins Reich eingefallen sind, sondern es ist auch an sich selber kaputt gegangen. Und das ist auch wiederum der Link zu heute. Das sollte man ungefähr wissen, finde ich. Mehr muss man nicht wissen.
Das Stück wird ja auch oft als Tragikomödie bezeichnet. Ist es für dich eine schwere Komödie?
Ja, es gibt immer wieder sehr ernste Themen, die darin verhandelt werden, auf jeden Fall. Ja. Also das ist natürlich so dieses, der Kriegsheimkehrer Emilian, der aus deutscher Gefangenschaft heimkehrt, was natürlich eine ganz klare Assoziation zu Konzentrationslagern hat. Natürlich wird es dann da sehr, sehr schwer. Und das ist, finde ich, aber auch das Interessante an dem Stück, dass es so hin und her pendeln kann.
Es wird auch Musik im Spiel sein in deiner Inszenierung. Wie setzt ihr die ein?
Die Musik ist viel geprägt von, sagen wir mal, so ein bisschen italienischen Schlagern und so etwas. Also wir verbinden durchaus das Italienische mit dem Römischen sozusagen. Es gibt aber auch deutsche Schlager, weil es kommen ja die Germanen, ist ja klar, dann gibt es deutsche Schlager. Das Ganze ist so ein bisschen so eine Nostalgiemaschine auch. Das finde ich ganz interessant. Also es gibt so, das ist auch das, was der Dürrenmatt mit ungeschichtlicher Komödie meint, so wie ich es verstehe. Es muss nicht alles zusammenpassen. Es gibt auch Dinge, wo man denkt, bewahrt, das war doch gar nicht so. Und es ist eigentlich ein bisschen verwirrend, weil es eben nicht historisch genau ist. Und das kommt mir sowieso entgegen. Also historische Verwirrung auf der Bühne finde ich sowieso richtig. Wenn alles sozusagen aus einem Guss ist, finde ich sowieso meistens komplett falsch. Deswegen, ich glaube, dass das Stück auch so eine Sehnsucht transportiert nach einer Zeit, wo es irgendwie noch alles mehr stimmiger war. Und jetzt bricht alles so merkwürdig auseinander. Und das erleben wir jetzt heute und das erleben diese Römer auch, deren Reich untergeht. Es stimmt nicht mehr. Es gibt Einflüsse von außen, die sie nicht kontrollieren können. Die Welt wird immer komplexer, immer komplizierter. Und darum setzen wir da auch italienische Schlager ein, obwohl es die natürlich im alten Rom nicht gab, logischerweise.
Die historische Verwirrung wird sich auch im Bühnenbild von Florian Barth widerspiegeln.
Ja, es ist ja der Landsitz des Kaisers, der im Grunde sein Reich zugrunde gewirtschaftet hat und das auch vorsätzlich weiter so tut. Und das ist das Zuhause, ja, dieser Landsitz, was wir da entworfen haben. Und das hat natürlich auch mit diesen 4 Akten dieser Stückstruktur zu tun, dass es so aussieht, wie es aussieht.
Dieser Landsitz scheint mir nicht sehr geordnet zu sein. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, vielleicht ein bisschen schmuddelig, ein bisschen chaotisch, so wie Romulus uns ja auch teilweise erscheint.
Absolut, ja, es geht um, mir ging es bei dem Entwurf um die Verramschung von allem. Also es sieht eigentlich aus wie ein Müllberg und ob da jetzt wertvolle Kunstgegenstände dazwischen sind oder nicht, es ist alles auf einmal entwertet, wertlos oder gleich viel wert. Ich war in Venedig bei der Biennale und da gab es eine Ausstellung von einem Schweizer Künstler namens Christoph Büchel und der hat in der Prada Foundation so eine Arbeit gemacht, wo es auch darum geht, all die Kunstschätze oder überhaupt all das von Menschen Gemachte zu verramschen. Alles wird gleich wertvoll oder wertlos.
Und finden wir da Dinge von der Antike bis zur Gegenwart?
Ja, das war der Deal mit dem Theater hier, dass das alles aus dem Fundus bestückt wird. Das heißt, ich habe da kein Geld dafür ausgegeben, sondern im Grunde tatsächlich einfach Vorhandenes benutzt, übernommen. Das heißt, es sind wertvolle Möbel, tatsächlich ein halbwegs wertvoller Barcelona-Chair von Mies van der Rohe oder ein Auto vom Schrottplatz und Büsten und Kunstgegenstände, die vom Mahlsaal sehr liebevoll hergestellt wurden, beziehungsweise die es da im Fundus gab, aber auch erinnernd an antike Kunstgegenstände.
Wir hören noch einmal in das Ende des Stücks rein. Da ist die Familie des Romulus und auch sein rebellierender Hofstaat längst geflohen und dabei umgekommen. Während Romulus und Odoaker aufeinandertreffen.
Du bist Romulus. Ich beschäftigte mich in Gedanken immer mit dir. All die Jahre.
Und du bist Odoaker. Ich machte mir ein Bild von dir als meinen Feind und jetzt bist du ein Hühnerzüchter wie ich?
Nun ist der Augenblick gekommen, auf den ich jahrelang gewartet habe.
Du findest mich bereit.
Bereit wozu?
Zu sterben.
Du erwartest deinen Tod.
Ja, es ist ja aller Welt bekannt, wie die Germanen mit ihren Gefangenen verfahren.
Denkst du so oberflächlich von deinem Feind, dass du dich nach dem Urteil der Welt richtest, Kaiser Romulus?
Was könntest du anderes vorhaben als meinen Tod?
Ich bin nicht gekommen, dich zu töten, Kaiser von Rom.
Darf ich das eigentliche Ende verraten? Das endet ja damit, dass Romulus pensioniert wird, was für ihn quasi die Höchststrafe bedeutet und eben, ja, er dann als Einziger überlebt.
Ja, er überlebt als Einziger und Odoaker ist aber ja auch nicht der, der jetzt sozusagen das neue germanische Weltreich da errichten möchte, weil er das eben auch als Gefahr sieht. Das endet eigentlich in so einem merkwürdigen Putt, wo man nicht so recht weiß, wie es eigentlich jetzt weitergeht. Die beiden, die sozusagen Feinde waren und sie ständig von sich eine bestimmte Vorstellung hatten, dass sie Feinde waren, die treten sich jetzt eigentlich plötzlich gegenüber und verstehen sich plötzlich sehr gut, haben eine gemeinsame Leidenschaft, die Hühnerzucht und auch eine gemeinsame Leidenschaft, den Staat nicht in die Hände der Faschisten geraten zu lassen. Und stehen sich da plötzlich gegenüber und verstehen sich eigentlich sehr gut. Und das finde ich sehr schön.
Romulus der Große ist ein Stück, bei dem man immer wieder am hintersinnigen Text hängen bleibt und sich Zitate am liebsten merken möchte. So geht es auch den Schauspielern Olli Firit und Sarah Finkel.
Also auf alle Fälle solche schönen Sätze wie, man sollte furchtlos die Dinge betrachten und dann furchtlos das Richtige tun oder sowas, das passt, glaube ich, immer. Also da sind viele, viele schöne Texte drin, die man sich mal zu Herzen nehmen kann, auf jeden Fall.
Also ich glaube, das ist der große Punkt, dass dieses Stück leider so zeitlos ist, dass man nicht lange suchen muss, um die äquivalenten Situationen in der jetzigen politischen Weltgeschichte zu sehen. Also das macht das Ding so tragisch und so zeitlos. Es ist immer noch die Frage, wie regiert man ein Land, wie regiert man Menschen, wie weicht man Fanatismus aus? Und Odoaker sagt irgendwann, er hat Angst davor, dass wir ein Volk der Helden werden. Das ist seine größte Angst. Eines Tages werden wir ein Volk der Helden geworden sein. Und das ist ein wunderschöner Satz, der mir immer noch zu denken gibt. Was machen wir, wenn wir ein Volk der Helden werden?
Romulus der Große von Friedrich Dürrenmatt in einer Inszenierung von Gustav Ruib am Theater Heilbronn. Freuen Sie sich drauf. Damit geht dieser Podcast zu Ende. Die nächste Folge der Hörbühne erscheint am 26. Juni. Sie wird sich um 35 Kilo Hoffnung drehen, eine Geschichte für Menschen ab 10 Jahren von Anna Gavalda, über einen Jungen, der in unserem Schulsystem nicht klarkommt. Inszeniert von Elias Perrich für die Box. Für heute sage ich danke für Ihr Interesse, danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut, bis bald, Ihre Katja Schlonski.